Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's.
Hallo zusammen. Die Illusion der Kontrolle. So lautet das der Titel von Davids neuem Buch. Grüß dich, David. Hallo.
Hi, Martin. Heute mal andersrum.
Ja. Genau. Ja. Die Illusion der Kontrolle. Und in diesem Buch beschreibst du, dass viele Unternehmen noch als Maschine gedacht werden und dass dieses Missverständnis sich noch ganz hartnäckig in den Unternehmen hält und gibst hier dem Leser Alternativen zu dem Altbewährten. Und differenzierst sehr genau. Ne? Also es gibt nicht das Alte ist schlecht und das Gute ist neu, sondern du bist da sehr differenziert in deinen Darstellungen und du gehst auf 9 Missverständnisse der modernen Arbeitswelt ein. Für wen hast du denn dieses Buch geschrieben?
Ja, die eigentliche Idee dieses Buches war es, gerade den jungen Talenten ein neues Selbstverständnis von Organisationen mitzugeben. Warum? Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie die Studenten und Studentinnen als eine coole Zielgruppe herausgefunden. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit denen zusammen. Ich bin ja auch an der Uni Konstanz unterwegs. Und jetzt so in den letzten Jahren, in dem ich in der Berufswelt bin, habe ich halt auch festgestellt, mein Gott, ich habe in den letzten Jahren so viel gelernt. Ich war so naiv am Anfang, als ich in die Berufswelt eingestiegen bin. Und muss ja auch ehrlich sagen, hat ja Glück, so jemanden wie dich dann kennenzulernen, dass man da gemeinsam an Problemen sich denken und irgendwie reiben kann. Und dann ist eben die Intention gewesen, hey, die Welt wird sich noch so krass weiter ändern in den nächsten Jahren und ich glaube auch durch KI noch so viel stärker, schneller verändern. Wer soll diese ganzen Probleme denn handeln, wenn nicht die neue, nachstrebende, junge Generation an Führungskräften? Und wenn die weiterhin in dieser gleichen Mühle drin bleiben, in Business Schools und so weiter, ne, tayloristisches Denken, wobei ich nicht Taylor schlecht machen möchte, gar nicht. Aber dieses maschinelle Denken, das halt eben in den letzten Jahren vorrangig da war, dann wird das meiner Meinung nach nichts. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, gerade für junge, angehende Führungskräfte, um ihnen möglichst leichtgewichtig diese Denkkonzepte mitzugeben, aber sie auch nicht zu verschonen. Also ich habe es auch nicht einfach gemacht. Ich glaube, das ist schon teilweise harter Tobak. Aber die Idee ist immer, ein neues Selbstverständnis zu schaffen, damit sie einfach mit einem neuen Blick direkt in Organisationen gehen und nicht so naiv daran gehen, sondern hoffentlich einfach gleich ganz anders draufschauen und viele Fehler nicht mehr machen müssen.
Ja, boah, wäre ich dankbar gewesen, wenn ich da, als ich angefangen hätte und so ein Buch gehabt hätte. Das wäre so geil gewesen, weil ich kann mich genauso erinnern. Ne? Also ich habe ja auch als junger Projektmanager mal angefangen, ne? in der Digitalagentur, haben IT-Projekte gemacht, Transformationsprojekte begleitet und so weiter. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, sie fix, warum machen die denn die nicht, was ich sag? Ja? Also rede ich denn Spanisch oder was? Also bei dem einen, der war Spanier, da hätte es vielleicht sowas geholfen, ne? Aber die machen nicht, was ich will. Ne? Und ich habe gedacht, jetzt muss man sie besser kontrollieren. Ne? Ich bin auch dieser Illusion aufgesessen. Sagt, mehr Kontrolle ist gut. Ja? Und ich hab ganz früh gemerkt, das haut nicht hin. Ja? Also insbesondere diese Projektmanager, die mit lateraler Führung arbeiten, sich teilweise nur formale Macht leihen können. Ja? Da sitzt halt der Entwickler drin. Der sagt, ja, Landingpage, jetzt ist 6:30, die muss morgen noch live und der Kunde und fuchtel, ja, stehst vor dem Entwickler, der schaut dich an, sagt, nö, also mein Zug geht 5, ich gehe jetzt in der Viertelstunde, tschüss. Ja, und denkst, das kann nicht sein. Ja. Und ich bin natürlich dann auch auf den Trichter gekommen und sage, irgendwas muss da was anderes geben, ne? Also, ja. Das ist, ein Unternehmen kann keine Maschine sein und muss auch nicht so funktionieren. Ja.
Ich habe das Beispiel ja auch genannt, Martin, du erinnerst dich ja vielleicht dran, dass ich werde diese Szene oder diese Wochen werde ich nie vergessen. Wir haben damals in diesem Unternehmen, wo wir zusammen waren, du hast es initiiert, es hieß irgendwie so, wir wollen 10 Regeln durch 10 Prinzipien ersetzen. Das haben wir so in Meetup-Style, wollten wir das ausprobieren, ja, in dieser Firma. Genau. Ja. Und das erste Experiment war eben, dass wir im Onboarding-Prozess was ändern, weil eben sehr regelbasiert vorgegeben wurde, wann welches Gespräch zu machen ist. Ja, und wir dann halt naiv daran gegangen, die ersten Experimente gemacht und wir sind halt so eiskalt, einfach so hart gescheitert. Das war grandios. Ja, das erkläre ich halt eben auch in dem Buch. Und so haben wir halt eben unsere Erfahrungen gemacht. Und wir wussten es halt einfach nicht, ne? Wir hatten irgendwie eine Intuition, aber wir wussten es halt einfach nicht.
Ja, selbst zu dem Zeitpunkt hatten wir sogar systemtheoretische Grundlagen parat. Ne? Also wir wussten schon, es muss ein Experiment geben und es muss Ding, ja, aber wir sind halt dann voll auf die 12 gab es halt, also so schnell konntest du gar nicht schauen, wie dieses Team weg war. Ja. Ja? Ja. Also das war schneller als Lichtgeschwindigkeit, würde ich mal behaupten. Ja? Also Mordsgeschwindigkeit auf jeden Fall. Das war verrückt,
ja. Ja, und auch aus meinen Teams oder aus meiner Erfahrung heraus, ne, ich meine, ich habe als Entwickler angefangen, dann habe ich gemerkt, hey, andere Leute treffen Entscheidungen für uns, die uns als Entwickler irgendwie massiv beeinflussen. Jetzt kann ich mich drüber aufregen oder ich gehe halt an eine Stelle, wo ich hoffentlich das beeinflussen kann. Also bin ich dann in die Scrum Master Projektleiter-Rolle damals in so einer Doppel-Twitter-Rolle gegangen. Das war schon besser, aber dann habe ich gemerkt, auch da habe ich dann irgendwann nicht mehr den Hebel, den ich eigentlich bräuchte, ne, weil auf anderen Ebenen schon wieder Sachen auf mich Einfluss genommen haben, die ich gerne hätte mit beeinflussen und bestimmen können. Also ich bin immer wieder gegen irgendwie eine Wand gelaufen und habe halt mit meinem Denkkonstrukt, das ich halt hatte, ich bin einfach nicht weitergekommen. Und dann kamen halt zum Glück die Sachen, die ich jetzt hier darunter geschrieben habe, die mir extrem geholfen haben. Also genau, an welche Stellen man welche Hebel irgendwie bewegen kann. Und genau, ich glaube, das habe ich auch irgendwo geschrieben, ist halt für mich der letzte Stand des Irrtums. Mein aktueller Wissensstand, den ich darunter geschrieben habe, was ich in den letzten, ja, 7, 8 Jahren gelernt habe.
Ja. Ja, ich denke, von der Zielgruppe ist es wahrscheinlich nicht nur für Berufsanfänger und Young Professionals. Ich denke, eine Führungskraft, die kann sich das genauso gut durchlesen, ne? Weil den einen oder anderen Problem wird sie da wiedererkennen. Ne? Also diese Ambiguitätstoleranz zum Beispiel, ja? Also die Mehrdeutigkeit des Aushaltens von verschiedenen Lösungen gleichzeitig im komplexen Raum, ja? Ist ja fast nicht aushaltbar. Ja? Und also heute war ich in so einem Vorbereitungsmeeting, da ging es um eine Einführung von einem Org-Modell und da sind halt auch diese PowerPoints wieder um mich rumgeflogen, ja. Und also in der PowerPoint, in der Software selber gibt es diese Mehrdeutigkeit nicht und Mehrdimensionalität. Ja. Ne? Also in 2 Achsen, ja, 3 wird es dann schon und 18 Achsen wird es dann schon schwierig, ja. Oder 18 Denkrichtungen, ja. Und das als Führungskraft sozusagen zu verstehen und auszuhalten, ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage, die die Führungskräfte auch brauchen können heutzutage.
Ja, und ich meine, im Best Case hilft das Buch, diese komischen Gefühle, die halt damit einhergehen, irgendwie erklärbar zu machen. Ne? Also ich weiß, dass mir diese ganze Welt der Systemtheorie und die Erfahrung mich extrem entlastet haben, weil die Schlussfolgerung halt war, dass nicht ich falsch bin, sondern das, was da an mich herangetragen wird, an meine Rolle herangetragen wird. Und diese ganz, wie gesagt, diese komischen Gefühle kann ich jetzt zumindest mal erklären. Und ein Erklärungsmodell zu haben, ist ja schon mal ein erster Schritt zur Besserung. Ne? Also ich habe zumindest ein konsistentes Bild und kann erklären, wieso gewisse Dinge passieren. Ja. Und das entlastet enorm.
Ja, also das möchte ich auch behaupten, dass das diese Entlastung, wenn ich etwas beobachte, also zum Beispiel diese Sache, dass Unternehmen nicht aus Menschen bestehen, ja, einer dieser neuen Punkte, das macht das ganze Leben viel leichter. Ne? Also, weil dann weiß ich, dass das Handeln in dieser Rolle der Person ist. Ja, ich bin zwar wütend, meine Emotionen sind zwar da, aber diese Wut kann sich gegen die Rolle richten und nicht gegen die Person. Ja. Und das macht es sehr viel professioneller, viel leichter. Und umgekehrt genauso, wenn man als Führungskraft, ne, aus der Rolle heraus spricht und sich das bewusst macht, dann ist es viel leichter, das zu tun. Ne? Also da sagt man halt sowas wie, ja, das ist jetzt eine Führungsentscheidung aus dieser Rolle heraus und das entscheide ich jetzt so. Ja? Und das spricht sich viel leichter als ich will das so, kontrolletti. Ne?
Ja, und gleichzeitig hoffe ich, dass ich auch noch klar gemacht habe oder zumindest die Gegenseite auch stark gemacht habe, weil ja der Systemtheorie oft vorgeworfen wird, diese Kühle und diese Unmenschlichkeit, dass natürlich die Menschen eine extrem wichtige, im wahrsten Sinne, Rolle spielen. Mhm. Ja, sie sind eben nicht nur in der Umwelt, sondern, also was heißt da nicht nur, ne? Sie sind halt lebensnotwendig für die Organisation. Die Organisation ist auf ihre Mitglieder angewiesen, gerade was eben das psychische System angeht, ne? was die Beobachtung angeht, weil das kann die Organisation selber halt gar nicht leisten.
Ja, richtig.
Und ich hoffe, dass das eben auch klar geworden ist, dass es kein kein Abspruch ist, sondern einfach nur ein anderes Denkkonstrukt und dass die Menschen deswegen nicht weniger wichtig sind, nur sie einfach eine andere Rolle haben, als man eigentlich annimmt.
Ja. Nee, also gefällt mir gut. Was mir auch geholfen hat, ist diese Mehrdeutigkeit immer in Polen zu denken, ja. Also du hast das im Buch beschrieben bei dem beliebten Thema Qualität und Geschwindigkeit, ne? Mhm. Also das wird ja quasi synonym in einem Wort genannt, ja. Also vielleicht gibt es irgendwann in der sprachlichen Veränderung irgendwo ein Wort, was das gleich fusioniert, ne? Also ein Projekt muss quasi immer in Top-Qualität und Mordsgeschwindigkeit unterwegs sein, und es geht nicht, ne, weil es ein Widerspruch ist.
Ja.
Ich zitiere mal daraus, also Qualität als positiver Faktor erfordert gründliches Arbeiten. Qualität erzeugt Vertrauen beim Kunden. Als Negativpunkt, es ist aufwendig, es ist zeitsensibel und es erzeugt Angst vor Fehlern. Im Gegensatz zur Geschwindigkeit, die positiven Sachen, es erfordert schnelles Arbeiten, ist gut für die Dynamik. Die negativen, es erzeugt hohen Kommunikationsaufwand, erhöht das Risiko von Mängeln und ist verdammt anstrengend.
Und die Liste ist sicherlich nicht vollständig. Es waren einfach nur mal ein paar Auszüge daraus. Ja.
Genau, aber es zeigt in dem Sinn, in dieser Polarität, zeigt es im Grunde genommen auf, dass das Wertepaare sind sozusagen, die sich fundamental gegenüberstehen.
Ja. Ja.
Und diese Erkenntnis bei Leuten, die real in Projekten arbeiten, ist schon da. Und ich finde das sehr befreiend, das ab und zu mal wieder zu lesen. Ne? Mhm. Ähnlich wie unser berühmtes magisches Dreieck des Projektmanagements, was hier andocken könnte, ne? Sich ab und zu mal dieser Tatsache bewusst sein, dass alle Ecken nicht gleichzeitig erfüllbar sind. Ja? Und da würde ich jetzt auch wieder an die Systemtheorie denken, ne? Das muss anschlussfähige Kommunikation sein, das packe ich halt in so Management-Folien ab und zu mal rein. Ne?
Ja, und meiner Erfahrung nach ist, und das ist ja ein relativ neue Herangehensweise für mich zumindest, und ich habe das ja auch nicht erfunden, das ist ja ganz stark angelehnt an die Leitprozesse von Eidenschink.
Ja.
Ich habe es hier nur in den Extremen eben dargestellt, weil ich der Meinung bin, dass man eben in den starken Kontrasten die Essenz besser rauslesen kann. Ich habe es natürlich hier total übertrieben. Aber das Wichtige daran ist ja, dass wenn ich es denn einmal mit Teams oder auch mit Organisationen bespreche, das ist super anschlussfähig, weil jeder gestandene Manager, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, ja, das ist genau so ist es. Also das ist genau die Spannung, die man irgendwie ständig aushalten muss. Deswegen ist es ein schönes, anschlussfähiges Werkzeug, um damit zu arbeiten. Und dann einfach noch on top die Erkenntnis, es gibt kein Optimum, sondern ständig dieses Balancieren, ne? Also mal ist das eine wichtiger, mal ist das andere wichtiger. Du kannst dich irgendwie in der Mitte befinden und mal ist es sinnvoll, jetzt für die nächsten Wochen voll auf Geschwindigkeit zu setzen, weil wir sonst einen Marktvorteil verlieren. Und ein anderen Mal ist es halt eben extrem relevant, super auf Qualität zu achten. Und das gilt nicht nur für die Organisation als Ganzes, ja, sondern auch für verschiedene Abteilungen. Ein Fehler in der Rechtsabteilung kann dich Millionen kosten oder Milliarden. Eine Rechtsabteilung ist dafür da, um Qualität hochzuhalten. Da ist Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht so relevant, wie wenn wir jetzt im Softwareentwicklungsteam sind und wir sagen, wir müssen das Ding jetzt raushauen, weil die Konkurrenz nicht schläft. Ja. So, und das einfach zu bedenken, ist, finde ich, wichtig.
Ja, und auch diese, naja, sagen wir mal, unternehmerische Wette zu formulieren, einfach zu sagen, pass auf, das ist jetzt meine Wette. Es wäre auch eine andere möglich, aber jetzt optimieren wir auf Geschwindigkeit mit allen negativen und positiven Effekten, die es dadurch gibt.
Ne? Ja,
also diese Klarheit im Denken finde ich auch immer ganz ein hervorragendes Instrument, um das einfach klar zu machen und es auch auszusprechen.
Ne? Ja, und die Konsequenzen auch benennen zu können, ne? Das ist ja es gibt keine Entscheidung ohne Verlierer. Und wenn ich auf Qualität setze, verliere ich auf der anderen Seite eben Punkte. Und das ist ja auch okay. Ich muss sie nur benennen. Das wäre fair. Weil dann kann ich denjenigen, die eben in der Organisation, die für diesen Pol eher zuständig sind, kann ich dann sagen, pass auf, die strategische Entscheidung ist, wir setzen auf Qualität. Das heißt, folgende Konsequenzen kommen jetzt auf euch zu.
Ja.
So, dann kann man damit umgehen.
Ja. Und da können Talente sehr viel besser umgehen als mit irgendwelchen Kontrolletti und hierarchisch denkenden Kontrollzwängen, ja, dass man so sagt, nee, ihr müsst jetzt genau das und man verschweigt, dass man das andere eigentlich nicht macht und drückt sie in diese Richtung, ja, so lässt es Raum für autonomes Handeln, ja. Also da kann er sagen, ja, okay, bin ich nicht der Meinung, aber jetzt dann spielen wir jetzt mal die Wette, was heißt denn das dann? Ja? Und die neuen Forschungen zeigen auch, also dieser Kontrollillusion und dieser daraus resultierende Kontrollzwang, der verscheucht Talente. Weil Talente wollen Autonomie. Ja? Die brauchen die Autonomie im Handeln und die gehen dann einfach. Die gehen woanders hin. Ja? Also es gibt einen Teil, die bleiben. Ja? Also die machen dann diese Wette, ich bin wirkungslos und unwirksam und nehme aber das Geld. Mhm. Also gibt es auch welche, die das machen und das ist auch deren valide Lebensentscheidung, alles gut. Oder Karriereentscheidung. Aber ein Großteil, die sagen sich, nee, also diesen Controletti-Ding, das mag ich nicht, bin ich weg. Ja? Und damit verliert das Unternehmen Talente. Und das ist also eins der größten Schäden, die aus dieser Kontrollillusion rauskommen.
Aber auch da natürlich wieder in Bezug auf den Kontext. Ne? Also ich glaube, gerade in Konzernen ist ja die Vielfalt an unterschiedlichsten Themen extrem groß. Und jetzt zumindest in den Großkonzernen, in denen ich unterwegs war, die ja auch teilweise sehr stark staatlich reguliert sind, braucht es natürlich auch diese Kontrolle. Ich weiß nicht, ob man von Kontrollzwang sprechen muss. Mhm. Aber auch da, ne, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, hey, pass auf, wenn du hier anfängst und das sind deine Aufgaben, ist das, was dich wahrscheinlich erwartet. Und hier ist es halt eben, geht's halt viel mit Kontrolle und mit Qualität einher. Und auf der anderen Seite geht's halt eher um Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Es gibt's ja alles im Konzern.
Ja.
Ja. Aber es ist eben oft, finde ich, zu undifferenziert. Und darum geht's ja im Kern in diesem Buch. Man könnte auch grob zusammenfassen, Kontext ist alles, ne? Also Kontext ist Key oder King, wie man sagt.
Totaler King, ja.
Ja.
Wow. Was anders, wie lange hast du gebraucht für das ganze Buch?
Ja.
Hast du es getrackt?
Also, die Story ist eigentlich die, dass ich die Idee zu dem Buch, die habe ich schon lange, ich würde sagen, ein paar Jahre trage ich die mit mir rum und ich habe mir immer wieder Notizen gemacht. Und dann irgendwann, das kennt ja vielleicht der eine oder andere, kommt halt so dieser Impuls, sei jetzt ist es soweit, jetzt habe ich Bock, jetzt, ich glaube, ich habe genug Zeug, ich muss es jetzt nur irgendwie strukturieren und jetzt schreibe ich es runter. Im September letzten Jahres, also 23, habe ich einen eintägigen Workshop gemacht. Ich habe mir eine Coach genommen, die mir geholfen hat auf dem Weg. Link dazu packe ich auch gerne in die Shownotes, hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und das war letztendlich so eine Art Braindump und die hat mir dann dabei geholfen, das zu sortieren. Und ich habe eben gelernt, die Struktur ist eben extrem wichtig am Anfang. Ne? Also sollte man sagen, bei der Kontrolle. Also du musst sozusagen das Grundgerüst fertig haben. Und das Ergebnis von diesem Workshop war das Inhaltsverzeichnis. Ich würde sagen zu 80-90%. Das hat sich nochmal geändert im Fluss, aber das grobe Ding stand. Und ich hatte auch schon Stichpunkte, was ich denn in jedem Kapitel schreiben möchte. Also was die Storyline ist. Und dann habe ich im Januar drauf angefangen und habe geschrieben bis August. Und ich musste dann sozusagen in Anführungsstrichen nur noch runterschreiben, weil ich ja die Struktur hatte und ich wusste, wo ich was schreiben will. Ja, und weiteres Learning, das war bei mir, ich habe mich mit ein paar Autoren abgesprochen. Einige sagen, hey, wichtig ist, jeden Tag zu schreiben und wenn es nur 10 Minuten sind, habe ich ausprobiert, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich habe wirklich mindestens 3, eher 4 Stunden fokussiert Zeit gebraucht. Was es schwierig gemacht hat, neben der normalen Arbeit. Deswegen hat sich das eigentlich auf diese verlängerten Wochenende beschränkt. Also ich hatte im Januar eine Woche, 5 Tage, 6 Tage, wo ich durchgeschrieben habe. Und dann gibt es ja im April, Mai, also Ostern, Pfingsten und im August gab es nochmal langes Wochenende, wo ich dann den Brückentag genommen habe. Und das waren dann nochmal jeweils 4 Tage. Und die habe ich quasi durchgeschrieben. Mhm. Und danach war 80% vom Buch fertig.
Ja.
Und dann kam Kleingedöns.
Du hast es mit den Fingern geschrieben, also auf dem Computer quasi, also nicht transkribiert, eingesprochen, diktiert oder so.
Nee, ich habe es tatsächlich, ich habe geschrieben. Ja. Mhm, ja. Also digital, nicht händisch.
Ja. Okay. In dem Buch, vielleicht hast du das irgendwo beschrieben, ist immer so eine relativ breite, weiße Seite, wo dann die Zitate sozusagen sind. Da ist sehr viel Platz. Ja. Ich fand es im Schreiben sehr, im Lesen sehr interessant, weil da konnte ich was reinschreiben. Ja? Also ich fand es super Platz für Notizen. Was war da der Grund, warum du da so viel Raum hast auf der Seite?
Das ist jetzt schön, dass du es ansprichst. Ich glaube, das ist jetzt ein wunderbares Beispiel, wie aus Unabsichtlichkeit was Cooles entstehen kann. Mhm. Ich habe mit LaTeX geschrieben. Das ist die Leute, die irgendwie ein wissenschaftliches Studium gemacht haben, die kennen das. Das ist quasi ein Programm, wo man what you see is, what you want is what you get. Also wenn du mit Word arbeitest, dann musst du das genauso formatieren und dann ist what you see is what you get. Und LaTeX ist mehr ein Programm, wo du programmierst. Also da gibt's ein paar Befehle und der layoutet dir das dann automatisch und gibt dir dann als Output ein PDF. Das habe ich benutzt zum Schreiben, damit ich es auch mit Versionskontrolle und so weiter alles absichern konnte. Mhm. Und dieses Template, das ich hier benutzt habe, ist halt ein Buch, eine Buchvorlage. Allerdings, wie ich dann später rausgefunden habe, für A4-Format.
Ah.
Jetzt, ich habe es jetzt runterskaliert auf A5, weil ich halt ein A5-Buch haben wollte. Und dadurch ist der Rand rechts relativ breit geworden. Ich fand das aber ganz cool, dass man eben am rechten Rand direkt die Werke sieht. Und ich fand es vom Layout eigentlich ganz schön. Es ist aber ehrlicherweise wahrscheinlich ein bisschen übertrieben für dieses kleine Buch. Der positive Nebeneffekt, und das war nicht beabsichtigt, ist eben, dass jetzt mir ein paar Leute schon gesagt haben, es ist ungewohnt am Anfang, aber es war total cool, weil ich mir jetzt Notizen machen konnte, direkt da, wo es relevant ist.
Ja,
aber Struktur, es war nicht beabsichtigt.
Struktur beeinflusst Verhalten. Ne?
Ja, genau.
Auch
genau,
hier. Richtig, ja. Ja, nee, also ich habe es aufgemacht und gesagt, oh, da hat er wer geschummelt, ne? Also in der Schule, Moment, ja. Wo sind wir bei, wie viele Seiten sind es, 300?
240.
240
oder so, ja, genau.
Da ist es ein bisschen geschummelt, aber das, ich find's grandios, kann man sich neben drei Notizen machen. Und ich würde mir das bei manchen Büchern auch oft wünschen, weil sonst muss ich immer zwischen die Zeilen reinkrakeln, das ist aber irgendwie eher lästig dann.
Ja.
Nee, also vom Layout und allem gefällt mir sehr gut. Auch die Zusammenfassung nochmal. Schönes Color Coding mit Beispielen und die Thesen drauf auf den Punkt gebracht. Und was ich flüglich möglicherweise als Tipp geben könnte, am Schluss gibt es da so ein Abkürzungsverzeichnis. Und wer da reingeht und die ersten Abkürzungen schon liest, denkt man, okay, scheiße, ich kenne den Begriff gar nicht. Ja, was ist denn das überhaupt? wer so ab den ersten 10 Dingern merkt, okay, ja, der sollte das lesen, das Buch. Ja, also so dieses Mehrdeutigkeitswort, dieses lange Wortungetüm, ne, aber das hat mich irgendwie getriggert und gesagt, oh, jetzt eigentlich müsste man das Buch wegen diesen ganzen Abkürzungen, also Begrifflichkeiten quasi lesen. Fand ich ziemlich cool. Und was auch noch lustig war, wir hatten ja neulich die Christina Gubendorfer und ihre Kollegin dabei, die andere Christina.
Ja. Ja.
Die haben fast das gleiche Buch geschrieben, könnte man sagen, oder? Die haben auch so 9 Mythen, oder waren es auch 7? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, wie habt ihr euch da abgestimmt? Oder?
Ja, es ist wirklich lustig, ja. Also nein, ich wusste ja nichts davon. Ich habe das Buch auch tatsächlich von Christina ja erst gelesen, als ich quasi schon fertig war. Wann war sie? Im September, glaube ich, ne? Im September waren die beiden bei uns im Podcast. Und für den Podcast habe ich das Buch ja gelesen und dann dachte ich mir, boah, krass, das ist ja, also die Grundidee von dem Buch ist ja eigentlich genau die gleiche wie mein Buch. Und wir wussten nichts voneinander. Es ist sehr lustig. Und jetzt muss man ja dazu auch noch sagen, ist es jetzt vom Color Coding, also vom Design her, ist auch noch gelb geworden.
Ja.
Aber man kann ja einfach sagen, die Zeit ist reif, oder? Die Zeit ist reif für gelbe Bücher, die Zeit ist reif für systemtheoretisch geprägte Literatur.
Ich glaube auch. Also ich glaube, der Wohlert hat es gesagt, bis sich so eine Wissenschaft, so eine neue Idee durchsetzt, hat er gemeint, braucht es 10 Jahre. Ja, das ist jetzt gerade so weit. Ne? Der macht das ja schon eine ganze Weile. Und ich glaube auch, dass das jetzt reif ist. Es poppen überall so Bücher raus, vergleichbar wie dieses periodische System der Elemente. Ne? Das haben 2 Leute gleichzeitig erfunden, Meyer und Mendeleev, an verschiedenen Orten zum gleichen Zeitpunkt. Die haben das gleiche Ding erfunden. Das sah genauso aus. Ja. Und das war halt, es gibt immer in dem Wissen der Menschheit gibt es immer so Schwellwerte. Da ist halt das jetzt reif, dass man diese Atome da so ordnet. Ne? Nach was ordnet man die? Naja, nach den Kernzahlen. Ne? So, das liegt auf der Hand. Das muss einfach nur jemand machen. Ja, und hier ganz genauso. Ja, wir müssen diese Missverständnisse, diese Mythen in der Arbeitswelt müssen wir enttarnen und auf den Punkt bringen, uns rüsten in der Argumentation, ja, dass wir ad hoc nachts um 3 aufgeweckt werden müssen. Du, Mindset, warum müssen wir nicht am Mindset an diesen Mitarbeitern hier arbeiten? Sag mir das in 3 Worten. Ja? Steht bei dir im Buch, ja? Einfache Argumentation und dann sind wir da gerüstet. Ja? Und ich erlebe das in den Beratungen, die ich mache, ständig. Ja? Also man ist nie gefeit, man muss das immer ad hoc parat haben, irgendeine einfache Argumentation. Ja? Da schaust du nicht und schon kommt wieder dieser Mindset-Troll um die Ecke geturnt. Ja? Und Ja, ist so. Ja. Und da muss man denen ein Herr werden.
Ja. Ja, auf einer langen Zeitskala wäre das ja wirklich schön, wenn jetzt wirklich die Zeit reif ist für sehr systemtheoretisch geprägtes Organisationsdesign. Und wer weiß, dann in 50 Jahren, in 100 Jahren oder keine Ahnung wie lang, vielleicht auch schneller, heißt es dann, ja, es gibt wieder einen neuen Entwicklungsschritt und es wird dann wieder verfeinert. Und es ist ja immer der letzte Stand des Irrtums. Es ist ja genau das. Ja, ja, man tut sein Bestes und wir wollen möglichst Organisationen unterstützen dabei, ihre Probleme zu lösen. Und das ist eben ein wirksames Werkzeug dabei. Und mal schauen, was die Zukunft noch so bringt.
Ja, das denke ich auch. Gibt es denn noch was, was ich vergessen habe zu fragen, wo du gesagt hast, Mensch, warum fragst du mich das jetzt nicht? Sag mal.
Die Frage kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ach, weiß nicht.
Ja. Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht, wenn einfach nur zur Grundstruktur des Buches, also wenn sich dann der Hörer und Hörerin das Buch kaufen sollte und den Link packen wir natürlich in die Shownotes, erfreue ich mich natürlich über kritische Meinungen und Rezensionen auf Amazon. Und ansonsten ist das Buch eben so aufgebaut, dass der erste Teil eben die theoretische Grundlage ist. Da geht es viel um die systemtheoretischen Grundlagen, gerade nach Luhmann. Dann würde ich sagen, lehne ich mich weit aus dem Fenster und ich probiere noch Elemente aus der Biologie mit reinzubringen, aus der Evolutionstheorie und dann geht's in den Bereich der Komplexität. Das sind dann die ersten vier Kapitel. Und da wurde mir jetzt schon gesagt, das ist super spannend, das ist auf den Punkt gebracht, das ist verständlich, aber es ist schon harter Tobak. Aber wenn man das geschafft hat, dann sind eben Kapitel 5 und 6 die praktischen Anwendungsfälle, wo wir dann in die Missverständnisse einsteigen, die mit dieser neuen Brille eben beleuchten und am Schluss eben diese Leitprozesse oder diese Polaritäten, dass es um Ambiguitätstoleranz geht und dass es nicht gut oder schlecht gibt, sondern eigentlich nur funktional und dysfunktional.
Ja. Nee, fand ich, also auch das mit der Evolution fand ich sehr, sehr nett. Ne? Also es ist ja, da geistert ja ein Missverständnis rum, sowas wie Survival of the Fittest, ja, was ja dann im Deutschen noch falsch übersetzt ist, ja, im Volksmund. Und du räumst damit eigentlich da sauber auf, ne? Also es überlebt das, was nicht im Weg steht, so nach dem Motto. Ne?
Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe da ein bisschen recherchiert. Ich habe keinen Beweis dafür gefunden. Es ist eine These von mir und die macht für mich logisch Sinn. Sie ist logisch konsistent. Ich habe aber auch eben bisher kein Gegenargument gefunden. Von dem her ist es jetzt wirklich ein weit aus dem Fenster lehnen und es ist einfach eine Idee. Und wir schauen mal, was daraus wird. Mir hat es bisher geholfen in meiner Denkweise.
Nun denn, Dankeschön, David. Das waren die Gedanken zu dem aktuellen Buch, Die Illusion der Kontrolle. Wie gesagt, gerne auf Amazon rezensieren, unseren Podcast teilen, weiterempfehlen. Das macht uns glücklich und auch denjenigen, der dann auf diesen Content neu zugreifen kann, helft ihr uns quasi, da mehr Sichtbarkeit zu generieren auf den sozialen Netzwerken. Insofern schon mal vielen Dank.
Danke, Martin. Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.